Am kommenden Sonntag wollen wir über Josaphat nachdenken. Und der Hintergedanke war ganz übersichtlich. Ich habe eine Figur gesucht, die ein Stück Modell, Vorbild sein kann, um ganz bewusst mit Gott in herausfordernden Zeiten zu leben. Und kommenden Sonntag Josaphat, extra Thema. Als jetzt Stefan trunk krank wurde, dachte ich ja, jetzt suche ich die zweite Person, die mir hilft, ein Modell zu sein in herausfordernden Zeiten. Und da ich schon im zweiten Chronikbuch da unterwegs war, dachte ich, dann nehme ich doch eine weitere, ganz besondere Figur aus dem zweiten Chronikbuch, nämlich den König Joasch. Und damit bin ich mittendrin im zweiten Chronikbuch. Und wenn ich im zweiten Chronikbuch bin, dann bin ich im Alten Testament, und wir haben es vorher erlebt und gehört, das Alte Testament hat seine ganz besonderen Besonderheiten. Wir haben im Alten Testament, so haben wir es ja gelernt, 4 geschichtliche Bücher, die schön nacheinander kommen. 1. Samuel, 2. Samuel, 1. König, 2. König. Soweit alles okay, hätte eigentlich für unseren Geschmack vollkommen ausgereicht. Aber der Heilige Geist hat es gewollt, dass noch einmal 2 weitere Geschichtsbücher noch einmal den geschichtlichen Faden aufnehmen, nämlich das 1. und 2. Chronikbuch. Für uns natürlich ein bisschen verwirrend, weil manche Dinge dann zweimal erzählt werden aus den Geschichten des Alten Testamentes. Und natürlich darf man muss sich sogar fragen, warum wir neben 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Könige, 2. Könige noch 1. und 2. Chronik noch als Zugabe bekommen haben. Und die Bücher selber geben uns ihre Antwort. Denn das 1. und 2. Chronikbuch geht ganz erstaunlicherweise von Adam, von ganz am Anfang, einem großen Stammbaumdurchgang, der uns immer furchtbar langweilt, durch die Zeiten eines Saul, David, Salomo in die entscheidenden Königszeit des Südreiches hinein, nach der berühmten Reichsteilung von 930. Wir sind jetzt alles fit. Und nachdem wir dann quasi dort im Südreich nach der Reichsteilung angekommen sind in Juda, erleben wir, dass im 2. Chronikbuch 4 Könige besonders hervorgehoben werden. Alle anderen werden auch genannt vom Südreich, aber 4 werden besonders genannt. Sie ahnen schon, Josaphat vom kommenden Sonntag, Joasch von heute Abend, Hiskia, den wir auch schon kennen, und Josia, das sind die 4 Namen, die besonders als Modelle, als Beispiele, als Persönlichkeiten uns genannt werden. Nein, die haben keinen Heldenstatus. Die haben auch viel Fehler und Mist gebaut. Aber sie sind trotzdem Leitfiguren, Modelle von Königen im Südreich, die Modell stehen sollen. Wofür? Und jetzt kommt die berühmte nachexilische Zeit. Denn erstaunlicherweise geht das 2. Chronikbuch bis genau an die Grenze zu dieser berühmten nachexilischen Zeit. Sie können es in Ruhe nachlesen. Das 2. Chronikbuch hört auf mit dem Hinweis, dass der König Kyros, der berühmte Meder- und Perserkönig, auftauchte und es unter ihm möglich war, wieder zurückzukehren aus der babylonischen Gefangenschaft in das Land Israel nach Jerusalem. Es begann eine völlig neue Phase, die Phase der nachexilischen Zeit. Und der uns unbekannte Autor des 1. und 2. Chronikbuchs hat eine ganz, 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 ganz wichtige zentrale Aufgabe. Er hat die Aufgabe, die Grundlage zu schaffen, wie Glaubende in der nachexilischen Zeit leben können, um die Fehler der vorexilischen Zeit zu vermeiden. Also, es ist mächtig schiefgegangen in der vorexilischen Zeit. Sie kamen in die Gerichte Gottes hinein. Das Nordreich, 720, das wissen wir jetzt. Das Nordreich, 27, komplett weg. Das Südreich, 587, Wegführung in die babylonische Gefangenschaft. Das muss ja einen Grund gehabt haben. Wir, die nachexilische Generation, so der Autor des Chronikbuches, sollten die Fehler der vorexilischen Zeit vermeiden. Was waren die großen Fehler der vorexilischen Zeit? Der eine große Fehler der vorexilischen Zeit war, dass es überhaupt ein Nordreich gab, in dem eigene Heiligtümer aufgebaut wurden. Dan und Bethel, Stationen des Götzendienstes im Nordreich, völlige Katastrophe, völlige Fehlentscheidung. Deswegen, hochinteressant, kommt das Nordreich im 2. Chronikbuch überhaupt nicht mehr vor. Botschaft ist klar. Die Botschaft ist so einfach. Wer nicht auf Gottes Wegen setzt, spielt in seinem Sinn keine geschichtliche Rolle mehr. Wow, das ist doch mal schon eine gute Botschaft. Wer nicht auf Gottes Wege setzt, spielt in der Geschichte Gottes keine Rolle. Das gilt für ein ganzes Volk. Augen auf. Das gilt aber auch für einzelne Biografien. Wer nicht auf Gottes Wege setzt, spielt in seiner Geschichte keine Rolle. Nordreich, weg. Die zweite ganz große, wichtige Erkenntnis aus der vorexilischen Zeit für die nachexilische Zeit ist, dass im ersten Buch Chronik, das haben wir heute Abend gar nicht zum Thema, ganz breit ausgetreten wird, die Vorbereitung unter David, Tempelbau, die Vorbereitung von David für den Tempelbau, der unter seinem Sohn Salomo dann tatsächlich geschehen ist. Kapitellang wird erzählt, erklärt, berichtet, wie David alles vorbereitet, Grundstück sucht, Architektenplan, Material, die Kosten für den Bau, alles ist da, wie die Gottesdienste gefeiert werden sollen, alles ist bereit, alles ist bereit. Das Herzstück Israels sind nicht die Militärtruppen, das Herzstück Israels sind nicht die entsprechenden landwirtschaftlichen Voraussetzungen, das Herzstück Israels ist nicht die touristischen Attraktionen. Das Herzstück Israels ist die Gemeinschaft mit Gott, die dokumentiert wird im Tempel. Im Tempel kann ich Gott begegnen. Gott begegnet mir durch die Worte aus der Tora. Das ist das Herzstück. Und deswegen gilt es für die nachexilische Zeit. Wenn ihr dieses Herzstück habt, geht's euch gut. Wenn ihr dieses Herzstück nicht habt, habt ihr keine Existenzberechtigung. Und deswegen wäre für die nachexilische Generation es auch so wichtig, dann diesen berühmten nachexilischen Tempel aufzubauen. Tatsächlich. Und die dritte Botschaft neben, wenn du dich den Wegen Gottes bist, hast du keine Geschichte mehr und Herzstück deines Lebens ist die Gemeinschaft mit Gott, die im Tempel demonstriert wird, ist der Gedankengang, dass nun das, was Gott mir gezeigt hat, das ist in den Möglichkeiten, die ich habe, auch umzusetzen und zu tun. Das heißt, Erkenntnis von Kopf und Emotion des Herzens und die Tat werden in einer Einheit gesehen. Das bricht nicht auseinander, das gehört zusammen. Und deswegen schaut die Bibel immer nicht, wie toll und wie heldenhaft die Männer waren, diese Könige, sondern ob sie das, was sie erkannt hatten in Kopf und Herz, auch in die Tat umgesetzt haben. So, und jetzt bin ich mittendrin im Jahr 841. Das Jahr 841 war ein gruseliges Jahr. Das Jahr 841 war ein Jahr, in dem die Frau des Königs, nämlich Athalia, gleichzeitig eine Tochter vom Nordreichkönig Ahab, und Ahab steht für gruselig, und so war auch seine Tochter. Also Athalia, die Frau des Königs, ein irres Jahr erlebte. Das Erste, was diese Frau erlebte, war, dass ihr Mann starb. Das war jetzt nicht so zu erwarten, denn er war erst 40. Also mit 32 ist er König geworden, mit 40 ist er gestorben und dann war die Athalia Witwe. Ordnungsgemäß, wie es dann üblich war, kam eben der Sohn auf den Thron. Und der Sohn, der auf den Thron kam, der hat wenige Monate regiert. Das war alles in einem Jahr, alles im Jahr 841. Denn er hat dann so viel Mist gebaut in kurzer Zeit, dass Gott ihn abgezogen hat. Also der war raus. Das heißt, jetzt war sie nicht nur Witwe, sondern auch der Thronnachfolger, ihr Sohn, war inzwischen gestorben. Natürlich wäre es jetzt ganz normal gewesen, dass einer ihrer Enkel auf diesen Thron kam. Und das wollte sie nicht. Es war die klassische mörderische Oma. Die Frau war absolut gruselig, tatsächlich absolut gruselig. Was man denkt, das kann es nicht geben. Diese Frau hat den Thron an sich gerissen. Und musste aber, um den Thron festzuhalten, natürlich alle umbringen, man muss das vorstellen, alle umbringen, die eigentlich Anrecht gehabt hätten auf den Thron. Und tatsächlich, ist eigentlich nicht gerade die tolle Geschichte, aber wichtig, eigentlich filmreif, kam das Mörderkommando und hat alle Enkel eingesammelt. Alle Enkel wurden eingesammelt und zur Hinrichtung geführt. Komplett irre. Und in dieser Zeit, in der das passierte, agierte die Stieftochter von dieser Athalia und sagt, ich halte es nicht aus. Und schnappt sich einen Enkel, einen einzigen Enkel mit seiner Amme und deponiert die in der Abstellkammer. In einer Abstellkammer. Und während das Mörderkommando alle umbringt, bleibt dieser einjährige Joasch am Leben. Tatsächlich. Irre. Was macht man jetzt mit dem Kind in der Bettenkammer? Das geht ja nicht, geht ja schief. Und sie haben es geschafft, also Amme plus Kind tatsächlich vom Tempel, vom Königsareal rüber zu transportieren, den Tempelbereich. Und da ist der kleine Kerl tatsächlich beim hohen Priester und dessen Frau, die hier diese Stiefschwester war, die Stieftochter von Athalia, 6 Jahre lang im Geheimen im Tempel aufgewachsen. Ist das nicht stark? Also was ich jetzt erzählt habe, klingt in der Bibel so. Als aber Athalia die Mutter Ahasjas sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte um alle vom königlichen Geschlecht im Hause Juda. Aber Josheba, eine Königstochter, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. So verbarg ihn Josheba, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, vor Athalia, dieser mörderischen Oma, sodass er nicht getötet wurde. Und er war bei ihnen im Haus Gottes versteckt, 6 Jahre, solange Athalia im Lande Königin war. Im 7. Jahr aber fasste Jojada Mut und schloss einen Bund. Und dann kommt die nächste Passage. Aber was ist der Gedankengang heute Abend in aller Kürze, in aller Klarheit? Das, denke ich, ist vollkommen offensichtlich. Bewusst glaubend leben unter Athalia war absolut lebensgefährlich. Vollkommen irre Zeiten. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wir sind ja nicht in einer Gruselabteilung. Wir sind in Juda, wir sind in Jerusalem, wir sind Gottes Volk. Und da ist diese Frau so dermaßen aus dem Ruder gelaufen, dass so etwas passieren konnte. Nein, es war nicht schön. Nein, es machte keinen Spaß. Nein, es war nicht einfach. Und genau das ist das für mich so toll an dieser Geschichte. Dass eben nicht etwas gezeichnet wird, wie ideale Verhältnisse da waren und dann ist alles super gut, dann glauben wir eben an Gott und dann läuft das. Nein, es waren ganz bescheuerte Situationen, herausfordernde Zeiten. Und diese herausfordernden Zeiten, nein, wir sind nicht unter Athalias Herrschaft, bitte jetzt keine falschen, blöden Vergleiche. Aber das gesamte Umfeld, in dem wir, in dem auch ihr, euren Glauben zu leben hat, ist nicht ideal. Nein, ist nicht ideal. Da hatten wir tatsächlich, wir Oldies, schon einfachere Zeiten in den letzten Jahrzehnten, als wir sie jetzt haben. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Müssen wir uns jetzt verkriechen? Packen wir jetzt ein? Machen wir jetzt zu? Schließen wir jetzt den Laden? Oder kriegen wir den Geist aus dem Alten Testament mit, der sagt, ja wieso? Gott ist doch immer noch da. Gott ist immer noch da. Und dann kommt dieser erste große Gedankengang, dass wir sagen, aber wir können ja gar nichts machen. Wir können ja gar nichts machen. Wir können doch gar nichts machen. Pack doch rein. Wir sind doch so kleine Würstchen. Was willst du denn machen? Das große Gesamtrad des gesellschaftspolitischen Lebens, was so abläuft in unserem Land. Wer bin denn ich? Wer bin denn ich? Die wird damit reingewurschtelt in dieses System. Ich bin doch ein Nichts. Und jetzt kommt für mich diese wunderschöne Szene. Nein, diese Stieftochter der Athalia kann nicht die Welt retten. Nein, das kann sie nicht. Nein, sie kann nicht das alles umkrempeln. Nein, sie kann nicht verhindern, dass eine gruselige Zeit in Juda stattfindet. Aber sie kann das ihr Mögliche tun. Und dafür steht für mich diese Bettenkammer. Die Bettenkammer der Josheba, die Amme mit dem Säugling da reinschiebt, das ist für mich ein wunderschönes, starkes Bild. Herausfordernde Zeiten, bescheuerte Umstände. Nicht einfach für Menschen, die an Gott glauben. Wird es nämlich gesprochen, die mit Jesus Christus unterwegs sind. Und jetzt ganz klar, ganz einfach, ganz elementar sehen. Deswegen wird nicht eingepackt. Deswegen werden nicht die Fahnen eingezogen. Da werden nicht die Türen geschlossen. Es wird auch nicht zur Revolution geblasen. Es wird das mir Mögliche getan. Das mir Mögliche getan. Das ist total verschieden, je nachdem, in welchem Alter, in welcher Stellung, in welcher Rolle, in welcher Lage, in welchem Mandat ich bin. Das ändert sich auch. Der lebendige Gott fragt nicht danach, dass ich Athalia vom Thron gestürzt habe, sonst was. Der lebendige Gott fragt danach, nach der Bettenkammer. nach dem mir Möglichen, nach dem, was ich tun kann. Der eine Satz, der anders läuft, an meinem Arbeitsplatz, meiner Ausbildung, meiner Schulklasse, wo auch immer. Die eine Person, die von mir in einer anderen Weise behandelt wird, als es eigentlich dran war. Die Dinge, die ich in meinem kleinen Mandatsbereich steuern und lenken kann. Darum geht's. Genau darum geht's. Es geht um die Bettenkammer der Josheba. Und das können Sie jetzt runterdeklinieren auf Ihr Leben, auf mein Leben. Und dann gibt es die ganz praktischen alltäglichen Beispiele, wo der Heilige Geist das deutlich Ihnen zeigen kann. Huch, da ist eine Bettenkammer. Da kann ich etwas tun. Das ist die kleine Möglichkeit, die Gott mir gibt. Alles andere, was mich bedrängt und runterzieht und müde und traurig macht. Aber das kann ich tun. Und dann schieben die den Säugling da rein und transportieren ihn irgendwann mit seiner Amme in den Tempel und schaffen es tatsächlich, dass dieses Kleinkind irre, dass dieses Kleinkind 6 Jahre im Tempelareal aufwächst und niemand aus der königlichen Abteilung der Atalia kriegt das mit, dass ein Enkel in diesem ganzen Massaker, da kam es auf einen weniger nicht an, tatsächlich überlebt hat und dass er noch da ist. Das Mögliche hatten die getan. Ein ganz starkes, eindrückliches Bild vom Leben in herausfordernden Zeiten. Das ist nicht einfach, das ist nicht easy, das läuft nicht einfach locker flockig. Aber es ist nicht angesagt, in die große allgemeine Depression, in die tiefe Melancholie abzusinken, das Klagelied auf wen auch immer zu schwingen, sondern jetzt sind wir dran, das uns Mögliche zu tun. Und ich bin überzeugt davon, dass Sie und ich schon so Erfahrungen gesammelt haben in Ihrem Leben. Und dass es weitere Erfahrungen gibt, wo Gott Ihnen, wie dieser Josheba, die Chance gibt, das Ihnen Mögliche zu tun. Und das Bild der Bettenkammer steht absolut top dafür. Das eine. Das zweite ist natürlich, irgendwann war klar, muss der kleine Kerl ja ans Licht gebracht werden. Und es gibt diesen wunderschönen Satz in 2. Chronik 23. Im 7. Jahr fasste Jojada Mut. Im 7. Jahr fasste Jojada Mut. Das heißt, er war jetzt gerade mit Ach und Krach seine 8 Jahre da alt. Und 7, 8, je nachdem, wie man nachher rechnet, wann er König wurde und intronisiert und so weiter, war noch ein kleiner Kerl, natürlich. Aber der Gedankengang war, irgendwann muss ich jetzt mit diesem Projekt mich outen. Ich muss ans Licht. Und tatsächlich, 2. Chronik 23 beschreibt, wie der hohe Priester Jojada also einen Bund schließt und der Bund läuft so ab, tatsächlich in aller Ruhe heute Abend lesen, dass nun diese Atalia gestürzt wird, indem der Jojada, der hohe Priester, diesen kleinen Kerl zum rechtmäßigen König krönt und vorneweg natürlich das mit den entsprechenden Priestern, Leviten und wichtigen Leuten abspricht, die auf seiner Seite stehen. Und dann steht tatsächlich dieses Bild vor Augen, dass dieser kleine Kerl im Tempelareal steht und zum König über Juda kann tatsächlich gesalbt wird und ab sofort der rechtmäßige König da ist. Können wir uns diese Szene vorstellen? Die ist auf der einen Seite so schwach und so albern, und auf der anderen Seite traumhaft schön. Und das ist Reich Gottes. Das Reich Gottes. Es ist jetzt nicht so, verstehen wir, es ist jetzt nicht so, dass da plötzlich jetzt der Jojada da auf Truppen sich stützen kann und Militäreinheiten dazuziehen kann und dass er alle Ressourcen zusammen hat. Da radiert er mal so endlos die Atalia und Kollegen aus und dann bam. Nee, er hat einen kleinen Jungen. Er hat einen 7-jährigen Kerl und er hat ein paar Getreue, die mit ihm das ganze Ding da durchziehen und zu ihm stehen und mit ihm stehen. Und er weiß, während er im Tempel steht und diesen Kerl im Namen Gottes salbt, das ist Gottes Wille. Das ist jetzt gut. Das ist jetzt richtig. Jetzt geschieht Reich Gottes. Jetzt geschieht Reich Gottes. So schwach. So klein, so kindlich, so armselig. Jetzt geschieht Reich Gottes. Und da sind wir beim zweiten großen Bild, bei dieser Königskrönung. Hört sich ja dramatisch an, denken wir an die Krönung, die wir bis im europäischen Kontext in den letzten Jahren alle überlebt haben. Ja, das ist ein pompöses Gedöns mit allem, was dazugehört. Da ist ja so ein kleiner Kerl da. Was soll der denn machen?
Reich Gottes, so schwach, so klein. Wie sagt Jesus? Wie ein Senfkorn. Kannst du vergessen. Aber es ist richtig. Und sehen Sie, das ist der zweite Gedankengang in dieser wunderschönen Modellgeschichte aus dem Alten Testament. Wo Reich Gottes geschieht. Wo Reich Gottes geschieht. Da geschieht es in großer Schwachheit und Kleinheit. Ja. Raus aus diesem verrückten Gier nach Zahlen, raus. Raus nach, aus Masse und Größe. Raus aus diesem Ressourcendenken. Raus. Raus. Reich Gottes ist in großer Schwachheit. Und es ist göttlich schön. Weil du da stehst und weißt, das ist richtig, das ist gut. Kennen Sie das? Wo sie ihren Weg mit Jesus gegangen sind. Wo sie eine Spur gezogen haben. Wo sie was getan haben, dachten, was für ein alberner Quark. Wie doof ist das denn? Muss ich mich so vergackeiern lassen? Ist das nicht sinnfrei? Sollen wir alles zumachen? Lass doch laufen, wie es ist. Und sie haben das getan, was Reich Gottes ausmacht. Und sie standen vielleicht bildlich gesprochen um diesen kleinen Jungen im Tempel herum und wussten, das ist gut. Das ist göttlich. Das ist sein Wille. So soll es sein. Und so leben wir in dieser Zeit. So leben wir. Und so leben wir auf der einen Seite mit der Herausforderung, dass das Reich Gottes uns manches Mal wie eine Zumutung erscheint. Es ist an vielen Stellen viel einfacher, Reich Gottes nicht sichtbar werden zu lassen. Es ist viel einfacher. Schön weit unterm Radar durchfliegen, nicht auftauchen, nicht wahrgenommen werden. Warum gerade im 7. Jahr? Warum nicht im 12.? Warum nicht warten, bis er 20 ist? Aber es kam der Zeitpunkt, wo er sagt, jetzt muss ich raus, ich muss raus. Es muss offenbar werden. Reich Gottes muss sichtbar werden. Das ist das, was Jesus in der Bergpredigt so gesagt hat, was uns immer wieder fasziniert. Da sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das kann nicht ohne Reaktion und Wirkung bleiben. Und so gehört das unter dem Bild der Königskrönung zusammen, diese Zumutung des Reiches Gottes. Gott mutet uns das Reich Gottes zu. In einer, wir würden sagen, komplett säkularisierten Welt. Und gleichzeitig dürfen wir genau dann, wenn das Reich Gottes uns zugemutet wird, genau dann auch erfahren, wow, das ist gut, das ist so gut. Ich stehe lieber auf der Seite des 7-jährigen Joasch als auf der Seite der verrückten Natalia. Die Königskrone ist das Zweite. Also Bild 1, Bettenkammer. Bild 2, der kleine Kerl, der gekrönt wird. Bild 3, was macht er jetzt? Im Kapitel 24 wird uns dann berichtet, was dieser Joasch getan hat. Und für uns können wir es jetzt natürlich viel besser verstehen, weil ich ja versucht habe, ein ganz klein wenig die Bedeutung der Chronik uns klar zu machen. Denn das, was jetzt dem Joasch aufs Herz gelegt wird, als er endlich richtig vernünftig erwachsen wurde, ist, dass er ein Komplett-Sanierungsprogramm des Tempelareals durchzieht. Der Tempel wird grundsätzlich renoviert. Das ist unwahrscheinlich schön. Denn, erinnern wir uns, wofür steht der Tempel? Nein, keine touristische Attraktion. Nein, nicht verstaubter Opferkult. Der Tempel steht im ersten Buch Chronik angelegt für die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, für das Herzstück, für die Beziehung. Ich lebe mit meinem Gott, ich gehe zu ihm, ich bete zu ihm, ich höre auf ihn, ich bin in Beziehung mit ihm. Wenn jetzt hier Joasch sagt, der Tempel wird renoviert, dann ist die Botschaft klar. Ich kümmere mich intensiv um das Herzstück meiner Beziehung zum lebendigen Gott. Das ist marode, das ist verstaubt, das ist brüchig, das ist alt geworden, das muss saniert werden, das muss renoviert werden. Und dann nimmt richtig der Joasch richtig viel Geld in die Hand, wird beschrieben, wie es alles abläuft. Und dann freut man sich mit ihm, wie er dieses Herzstück des Tempels tatsächlich wieder saniert. Und wenn man es denkt, oh, ja, so eine schöne Geschichte, dann hat diese Geschichte leider auch ihre Schwierigkeit. Denn der Joasch hält das nicht durch. Leider. Der Joasch hält das nicht durch. Er fängt an zu schwächeln. Und indem er anfängt zu schwächeln, kippt er aus diesem guten Weg, den er gegangen ist, und macht einen riesen Mist am Ende seines Lebens. In aller Ruhe lesen. Vergangenen Samstag hatten wir hier Seniorentag, andere Generation. Und an diesem Seniorentag hat Professor Helge Stadelmann auf das letzte Buch von diesem berühmten Evangelisten Billy Graham hingewiesen. Und in diesem letzten Buch von Billy Graham heißt im Titel, dass es darum geht, Finishing Well. Also, es geht um ein gutes Ende, einen guten Abschluss. Und der Gedankengang ist der, das, was ich angefangen habe im Namen Jesu, da, wo ich meine Schritte gegangen bin, da, wo gute Wege gegangen sind, Vorsicht, nicht aufhören. Nicht aufhören. Nicht aufhören. Wie viele Geschichten in der Bibel haben diesen blöden Schluss. Und oh Mann, Mist, hältst doch die Linie durchgezogen. Finishing well, bringst du einen guten Abschluss. Renovierungsprogramm, ja, aber jetzt auch Level halten. Level halten. Und deswegen steht dieses dritte Bild dieser Tempelrenovierung für beides. Es steht dafür, das Herzstück, meine Gemeinschaft, meine Beziehung zu Jesus tagtäglich ernst zu nehmen, inklusive notwendiger Renovierungsprogramme. Das macht nichts, wenn ich ein bisschen in meine Christusbeziehung investiere. Und gleichzeitig steht dieses Bild für, dass das einmal mir geschenkt worden ist, jetzt auch dann tatsächlich zu halten. Ah, das wissen alle, die mit Renovierung sich beschäftigen, das tun wir ja unendlich. Es, immer wenn du gerade fertig bist, ja, wo du denkst, jetzt hast du es gerade geschafft, fängt an irgendeiner Stelle es wieder von vorne an. Und entweder nervt dich das, oder du musst sagen, ja, so ist das. Ja, so ist das. Ich komme auf der einen Seite hinein und kann sagen, ja, mein Gott, danke für dieses Herzstück, was renoviert worden ist. Und gleichzeitig sind wir immer auch als Jesus-Leute dran. Vorsicht, Hebräerbrief, nicht nachlassen, du bist noch nicht am Ziel, geh deine Schritte weiter, bring es tatsächlich bis Finishing well, bis zum guten, endgültigen Abschluss. Joasch, starkes Modell. Heute haben Sie also drei Kapitel zu lesen, 22, 23, 24 aus 2. Chronik, wo klar wird, die Bettenkammer steht für das mir Mögliche. Ich will das mir Mögliche tun. Kein Grund für eine christliche Melancholie, das mir Mögliche ist zu tun. Das zweite ist tatsächlich diese Königskrönung. Ich erlebe die Zumutung des Reiches Gottes. Aber nirgendwo erlebst du mehr Glück, als wenn du mit dem 7-jährigen Joasch in der Richtigkeit des Reiches Gottes stehst und nicht mehr in der Atalia-Welt deine Runden drehst. Und ja, das Herzstück meines Lebens, die Gemeinschaft, die Beziehung zu Gott, die braucht Renovierung, immer wieder neu. Und die braucht Erhaltungsmaßnahmen, damit das, was angefangen hat, auch finishing well, zu einem guten Abschluss kommt. Joasch ist kein Held. Joasch ist ein Modell, ein gutes Modell, an dem wir uns damals wie heute orientieren können, damit wir in unseren herausfordernden Zeiten einen guten Lauf haben, zwischen Bettenkammer, Königskrönung und Tempelrenovierung. Ich bete. Himmlischer Vater, herzlichen Dank für diesen Abend. Herzlichen Dank für die Eindrücke, die wir miteinander sammeln konnten. Herzlichen Dank für unser Leben auch an diesem Ort. Und du weißt, dass uns das so wichtig ist, dass Menschen auch gerade an diesem Ort und diesem Haus in ihrer Gemeinschaft mit dir gestärkt werden, dich erkennen, Renovierungsprozesse durchlaufen dürfen und mit neuem Mut auch wieder ihren Weg gehen können.
Es ist uns ein Anliegen, dass wir die Zumutung des Reiches Gottes aufnehmen und ganz bewusst uns zu dir stellen. In aller Schwachheit erkennen dürfen, wo das Gute, das Göttliche, das Bleibende, wo Reich Gottes geschieht. Und wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns in unseren Mandaten, unseren Welten, es zeigst, was für uns zu tun ist. Diese kleine Bettenkammer, die wir nutzen dürfen. Wir danken dir für diese kräftige, gute Bildsprache, die du uns bei Joasch gibst. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns daran erinnerst, wo es bei uns um die Bettenkammer und die Königskrönung und die Tempelrenovierung geht. Führe du uns in unseren herausfordernden Zeiten einen guten geistlichen Weg, der dir Freude macht, der andere segnet und der uns selbst den Weg gehen heißt, den du für uns gut findest. Dank sei dir. Amen.